Hallo, ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Börse at Home, die Nummer 260, der montägliche Frischmacher für Börsenthemen aller Art. Ich meine, ich stehe heute hier auf dem relativ analog anmutenden Frankfurter Handelsparkett und spreche mit meiner ehemaligen Kollegin Vera Klaas über ein doch eher digitales Thema, nämlich die Investments in Bitcoin und Ether bzw. Kryptowährungen allgemein. Hallo Vera, herzlich willkommen zu unserer heutigen Session.
Hi Edda, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen, vor allem in diesem tollen Setting.
Schön, dass du uns deine Zeit schenkst. Ich würde sagen, Investments in Kryptowährungen sind meiner Wahrnehmung nach inzwischen relativ im Mainstream angekommen. Teilst du das?
Teile ich voll. Und ich glaube aber, dass eine Menge Unsicherheit da draußen herrscht, was Bitcoin eigentlich ist, was Kryptowährungen eigentlich sind, wie man da sinnvoll investieren kann. Und ich hoffe, dass wir da heute ein bisschen aufräumen können und vielleicht das ein oder andere Puzzlestückchen sich bei der Zuhörerschaft anlegen lässt, an das, was man vielleicht eh schon weiß oder aufgeschnappt hat im Kontext Bitcoin.
Ja, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Mache ich gerne. Vera Klaas, ich bin eine der zwei GeschäftsführerInnen bei der Next Assets GmbH. Bin ursprünglich aus dem Handel, habe über 15 Jahre in verschiedenen Rollen im Banking und in der Unternehmensberatung im Handel gearbeitet. Zuletzt ungefähr 3 Jahre bei der Deutschen Börse zusammen mit der Edda und bin jetzt seit einem guten Jahr eben bei Next Assets Geschäftsführerin. Wir emittieren Krypto-ETPs, Wertpapiere mit Wertpapierkennnummer und ISIN, die man relativ einfach über das Depot kaufen kann und so bei Bitcoin, Ethereum und Co. dabei sein kann. Aber da gehen wir jetzt gleich nochmal im Detail drauf ein, würde ich sagen. Ich habe ein
Vielleicht, ja, genau.
paar. Ich
Leg
habe ein
los.
paar Folien mitgebracht. Ich würde ein bisschen was erzählen, aber ich möchte Sie super herzlich einladen, auch schon während ich die Folien zeige und so die Intro mache, unbedingt Fragen zu stellen in den Chat. Die Edda wird es dann in gewohnter Professionalität moderieren und Ihre Fragen auch gerne schon zwischendurch einkippen.
Genauso machen wir es.
So, jetzt sollte man meinen Bildschirm sehen. Genau, die erste Folie kennen Sie alle schon, kennt die Edda auch schon in- und auswendig. Wir machen hier wie immer keine Anlageberatung, keine Steuerberatung. Ich gebe keine Produktempfehlungen. Ich kann die Zukunft nicht voraussagen. Das kann und darf ich alles nicht. Aber ich hoffe, ich kann Ihnen trotzdem das ein oder andere gute Puzzlestückchen mitgeben heute. Während wir so vielleicht 10, 15 Minuten sprechen über Kryptowährung als Anlageklasse, über Märkte und Meinungen und über Kryptowährung im Portfolio. Und wie gerade schon eingeladen, also stellen Sie gerne Ihre Fragen auch zwischendurch. Starten würde ich gerne mit Kryptowährung als Anlageklasse. Edda und wir zwei hatten gerade schon mal ganz grob, ganz, ganz kurz darüber gesprochen. Der Ursprung allen Kryptohandels ist ja das White Paper von Satoshi Nakamoto, von dem der ein oder die andere vielleicht auch schon mal gehört hat. Edda, hast du dir das jemals runtergeladen und da drin ein bisschen geschmökert? Da
Nein,
bist du, glaube ich,
soll ich
nicht
so?
allein mit.
Sollte ich das tun?
Also ich finde das super spannend, aber ich habe ein bisschen was mitgebracht heute mal sogar. Ich finde das interessant, da mal einmal reinzugucken, denn wenn wir uns überlegen, was steckt da eigentlich dahinter? Also vielleicht ganz kurz, Satoshi Nakamoto, das ist wahrscheinlich kein Name, es ist ein Pseudonym. Es ist eine unbekannte Gruppe, eine unbekannte Person und dieses Pseudonym hat sich das Thema Bitcoin ausgedacht, das Konzept Bitcoin erst ans Licht der Welt gebracht sozusagen. Und in 2008 haben die dieses White Paper veröffentlicht, wo ich Ihnen hier gerade ein Screenshot zeige. Und ich finde das interessant, weil man da in den ersten 3 Zeilen schon erkennt, was eigentlich das Ziel hinter Bitcoin ist. Nämlich ein elektronisches Geld ohne Banken. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Für uns als Banker, hier möchte jemand das Banksystem abschaffen und elektronisches Geld ohne Banken einführen, was das uns bekannte Geld ablösen soll. Super spannend auch. Auf Basis von so einem Peer-to-Peer-Network, also ein Netzwerk mit ganz vielen Teilnehmern, die alle zusammen so eine Art unveränderliches Kassenbuch führen, wo eine Transaktion durch diese vielen Netzwerkteilnehmer durchgeführt und bestätigt wird, aber eben nicht mehr durch eine einzige Bank. Das ist der zweite super spannende Aspekt. Und der dritte, und der steht auch in der Einleitung, completely inflation free. Und Inflation passiert ja, Edda, wann passiert Inflation? Wenn die Geldmenge steigt, ne? Haben wir alle mal gelernt, die wir Banker sind und VWL und BWL viel gemacht haben. Also wenn man die Geldmenge begrenzt, zum Beispiel auf 21 Millionen Bitcoin, dann kann keine Inflation passieren, weil sich die Geldmenge nicht erhöhen kann. Und dieses Papier vereint ganz diese drei ganz zentralen Ideen, nämlich also ein Zahlungssystem ohne Banken, eine dezentrale Kontrolle und diesen hohen Inflationsschutz. Das Paper selber war damals natürlich nur die Spitze auf dem Eisberg. Die Technologie, die gab es auch schon, diese ganze Bitcoin-Technologie, das hatte Satoshi Nakamoto, wer immer das ist, hatte das schon entwickelt, schon programmiert und sich auch so ganz nebenbei ein relativ großes Wallet mit ungefähr 1 Million Bitcoin beiseite gelegt für schlechte Zeiten, für den eigenen Nutzen. Also 1 Million von den 21 Millionen Bitcoin, die es jemals geben wird, liegt bei Satoshi Nakamoto. Und die initiale Idee war eben, Zahlungsverkehr massiv zu vereinfachen und die Banken rauszudrängen. Was ist daraus geworden? Ist Bitcoin heute das Zahlungsverkehrsmittel, das neue Geld? Nee, ist es nicht. Bitcoin ist was anderes geworden. Bitcoin ist so eine Art Wertspeicher geworden. Digitales Gold haben viele von uns vielleicht auch schon mal gehört. Aber es ist aus der ganzen Idee auch viel mehr geworden als nur Bitcoin, nämlich auch noch die sogenannten Stablecoins. Und das ist was geworden, das finde ich auch super spannend, nämlich stabile digitale Zahlungsmittel, die dann an klassische Währungen wie Euro oder Dollar gekoppelt sind. Und in dieser ganzen Kryptowelt, da spricht man immer von Fiat-Währungen. Wer sich wundert, was zum Teufel Fiat damit zu tun hat, also das Auto, ne, gar nichts, sondern es geht um die klassischen Währungen, das ist Fiat-Geld. Und dann die dritte super spannende Sorte von Kryptowährungen, die es gibt, neben Bitcoin und diesen Stablecoins, sind die sonstigen Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum und Solana. Und die gehen noch einen Schritt weiter, die ermöglichen nämlich sogenannte Smart Contracts. Und das ist super spannend, dass nämlich Verträge, die automatisch ablaufen, eben automatisch Zahlungen auslösen, wenn irgendwelche Bedingungen erfüllt sind. Und damit lassen sich komplexe Verträge auf diese Technologie heben. Und das gibt uns eine ganze Menge an Möglichkeiten, in Zukunft Geschäfte miteinander zu machen, die fälschungssicher sind und die eben dezentral kontrolliert und gesteuert werden. Edda, haben wir schon irgendwelche Fragen zu diesen, ich sag mal, Grundlagen in unserem Chat?
Nee, im Moment nicht.
Gut. Dann würde ich mal weiterspringen zu dem Thema, wo sind wir denn jetzt eigentlich, was Größenordnungen angeht. Wir hatten vorhin schon gesagt, du hattest schön eingeleitet mit, würdest du auch sagen, Krypto ist im Mainstream angekommen. Ich finde, wenn man sich mal die Marktkapitalisierung ansieht, von Bitcoin, von Ether und Tether und Ripple habe ich jetzt mal noch mitgebracht, dann sieht man, ja, wir sind im Mainstream angelangt. Bitcoin ist ungefähr so groß wie Google von der Marktkapitalisierung her. Und Ripple auch eine super spannende Technologie, so ähnlich wie Solana und Ethereum, also in Richtung Smart Contracts, Lieferkettenautomatisierung und so, ist immerhin so groß wie Santander, ist ja eine systemrelevante Bank und eine der größten 10 Banken, die wir in Europa haben. Also ja, wir haben relevante Größenordnungen erreicht. Es ist nicht mehr ein Nischenthema. Aber trotzdem sind wir immer noch ganz, ganz, ganz am Anfang einer super spannenden Entwicklung. Also wir haben ungefähr 3% Adoption in Bitcoin. Das heißt, ungefähr 3% der Menschen, der Organisationen, der Systeme, die wir haben weltweit, arbeiten mit Bitcoin oder sind bereits auf Bitcoin umgestiegen oder sind auf Kryptotechnologie umgestiegen. Das heißt, wir sind, was die Adoption angeht, ungefähr da, wo wir mit dem Internet im Jahr 1990 waren. Und also ich kann mich an das Jahr 1990 so grob erinnern, also dass ich das erste Mal eine E-Mail geschrieben habe, das war, glaube ich, eher so im Jahr 1998. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Edda, weißt du noch, wann du deine erste E-Mail geschrieben hast oder deinen ersten Internetzugang hattest?
Anfang der 90er. Ich glaube, ich war tatsächlich einer der Ersten.
Oh, wow. Über die Deutsche Börse damals?
Uni Mainz.
Ah, wow, das war ja super fortschrittlich. Da warst du wahrscheinlich in den ersten 3%. Also bei mir war es damals eher ein bisschen später und ich glaube bei vielen anderen auch. Also da geht noch eine Menge. Wir sind da noch lange nicht am Ende des Potenzials angekommen. Und trotz dieser verhältnismäßig niedrigen Adoptionsraten ist Bitcoin heute schon ein relevanter Bestandteil, vor allem der Finanzmärkte. Also viele Technologien setzen sich zuerst in den Finanzmärkten durch. Ich habe mir ja gerade die Erde auch gefragt, aha, früher Internetadapter, wahrscheinlich über die deutsche Börse, war jetzt in ihrem Fall nicht so, aber Internet, Mailing, das sind alles Themen, die in der Finanzwesen in der Regel etwas früher adaptieren als in anderen Branchen. Und so scheint es auch im Bereich Kryptowährungen zu sein. Also wir sehen schon eine Menge spannende Projekte von großen Finanzplayern, die in Bitcoin investieren und spannende Finanzprodukte entwickeln, Prozesse vereinfachen, Strukturen vereinfachen mit Ethereum und Co. Und wir sehen aber auch, dass in vielen Ländern auf der Welt die Adoptionsraten noch nicht sehr, sehr hoch sind. Hoch sind sie vor allem in den Ländern, in denen entweder heute eine starke finanzielle Unsicherheit herrscht. Ich sag mal, sowas wie Vietnam, vielleicht auch Russland, das sind Länder, in denen schon die Adoption relativ hoch sind. Oder die eben sagen, hier werden Kryptowährungen besonders aktiv genutzt, zum Beispiel schon für Zahlungen, für Inflationsschutz oder für Investments in den USA. Zum Beispiel, die sieht man ja auch schon relativ stark adaptiert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, da ist eine ganz große Menge an Potenzial. Nicht nur im Finanzbereich, und da ist es wieder spannend, denn in den anderen Branchen, in anderen Segmenten, da ist das Potenzial, dass in diesen Kryptowährungen, die jetzt nicht als Wertspeicher dienen, sondern die dazu dienen, Prozesse und Systeme zu vereinfachen, das ist da eben viel, viel höher. Diese Technologie der dezentralen Datenbestätigung, das, was wir vorhin hatten in dem Paper, dieses dezentrale Element, das ist das, was uns hilft, Daten, Prozesse und Vertrauen viel, viel besser zu organisieren, als wir das heute können. Und da sind Kryptowährungen und Banking wirklich nur ein kleiner Bestandteil. Ich finde zum Beispiel super spannend, was sich auch im Gesundheitswesen tut. Da geht es ja ganz viel um sensible Daten. Und mit Blockchain wird es irgendwann möglich sein, dass jeder seine Daten, seine Gesundheitsdaten, seine sensiblen Daten sicher verwalten und freigeben kann. Und Ärzte und Patienten werden wissen, dass nichts manipuliert wird und dass auch niemand zugreift, der eben nicht zugreifen soll. Das Gleiche gilt auch für Lieferketten. Wenn man wirklich wüsste, woher kommt diese Kaffeebohne, die ich jetzt in meinem Kaffee habe, dann werden Themen wie Umweltschutz, wie nachhaltiger Transport, das wird alles viel, viel einfacher und sicherer und transparenter. Und da sehe ich und ich glaube auch der Markt riesiges Potenzial in diesen verschiedenen Anwendungsfällen. Ja, bevor wir jetzt zu Märkten und Meinungen kommen, Fragen.
Noch keine Fragen hier.
Immer noch keine Fragen, dann ist wahrscheinlich alles offensichtlich gut erklärt und gut verstanden. Wunderbar. Stellen Sie gerne Fragen, die Sie haben. Dann würde ich als nächstes mal auf das Thema Märkte gehen. Als erstes habe ich mitgebracht eine Folie zum Thema Marktkapitalisierung nochmal. Wir haben ja vorhin schon gehört, also ein Nischenthema ist Kryptowährung nicht mehr. Ich glaube, das sieht man auch sehr schön, wenn man sich die Marktkapitalisierung auch im Zeitverlauf mal anschaut. Klarerweise spielt Bitcoin da in einer ganz anderen Liga als die anderen Kryptowährungen. Bitcoin geht da schon so in Richtung Größenordnung DAX. Alle anderen sind deutlich kleiner, aber trotzdem spannend. Solana zum Beispiel hat sich wirklich im Bereich schnelle und günstige Smart Contracts ganz, ganz toll positioniert. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist keine Spielerei mehr, sondern das sind Milliardenmärkte, die ernst genommen werden. Von Investoren, von Aufsichtsbehörden, aber vielleicht auch von jedem Einzelnen von uns. Ich würde als nächstes mal einen Blick auf die Wertentwicklungen werfen. Da sieht man, was wir wahrscheinlich auch zum großen Teil wissen. Vor allem Bitcoin hat unfassbar stark zugelegt. Natürlich stark geschwankt. Investment in Bitcoin ist ein Thema, für das man starke Nerven braucht. Aber, und auch da, finde ich, sieht man diese Anpassung und das Mainstream-Werden und das institutionalisiert werden sehr schön. Wenn man mal im April diesen Jahres schaut und sich zurückerinnert, im April da hatten wir diese Schockwelle durch die US-Zölle. Und da ist eigentlich alles erstmal abgeraucht, Aktien, Krypto und eben auch der Bitcoin. Und dann hat es aber nur 2 Wochen gedauert, bis Bitcoin zurückgekommen ist und am Ende sogar 12% im Plus war im April. Und ich glaube, daran sieht man, dass halt auch so eine Schockphase, klar, dann hat man immer noch einen sehr, sehr deutlichen Dip, aber es geht dann eben auch wieder nach oben. Und das ist ein Zeichen dafür, dass Bitcoin eben nicht mehr nur eine reine Zockerwährung ist, sondern dass da Vertrauen und Marktinfrastruktur dahinter steckt, dass da Investoren dahinter stecken, die eben institutionell langfristig investieren wollen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Bitcoin heute in immer mehr Portfolios auftaucht.
Da habe ich auch eine Frage zu. Und zwar, Christian möchte wissen, ob du also in Sachen Wertspeicher einen Unterschied siehst zwischen Bitcoin und den anderen Kryptoassets.
Ja, unbedingt. Also die anderen Kryptoassets hatte ich vorhin schon versucht zu erwähnen. Die anderen Kryptoassets haben halt als, ich sag mal, als Mission und als auch größeren USP, also als größeres Alleinstellungsmerkmal, der Grund, warum man das kaufen sollte oder warum man da Transaktionen damit macht, ist, dass man die wirklich für, ich sag mal, Anwendungsfälle in Verträgen, in Prozessen oder so benötigt. Also zum Beispiel versuchen wir im Banking gerade Wertpapiertransaktionen auf Blockchain auszuführen. Das heißt, die sind dann nicht mehr, die Wertpapiertransaktionen passieren dann instantan auf einer Blockchain-Technologie. Und dafür wird bei fast allen Konzepten, die im Moment üben, wird da oder Pilotprojekte aufsetzen, wird da Ethereum oder Solana verwendet, vor allem Ethereum. Das sind quasi diese Anwendungsfälle aus der echten Welt und dafür braucht man zum Beispiel Ethereum. Dafür würde man jetzt nicht Bitcoin nehmen, weil Bitcoin kann man nicht an so einen Smart Contract dranhängen. Mit Ethereum kann man das machen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dieses Thema Inflationsschutz und maximal 21 Millionen Euro Bitcoin, 21 Millionen Stück Bitcoin, dass das etwas ist, was Bitcoin-spezifisch ist. Also Bitcoin hat diesen eingebauten Inflationsschutz, dadurch, dass es halt maximal 21 Millionen geben kann. Das haben die meisten oder viele der anderen Kryptowährungen haben das nicht. Ethereum und Solana zum Beispiel haben es nicht.
Danke dafür.
Nicht dafür. Genau, dann wollte ich den Volatilitätschart noch zeigen. Der zeigt uns ja an, wie stark eben ein Anlagegut schwankt, einigermaßen standardisiert, sodass man die miteinander vergleichen kann. Und da sieht man eben auch, dass Bitcoin und auch Ethereum immer noch schwanken, deutlich stärker als klassische Märkte wie zum Beispiel MSCI World. Das war in den letzten 5 Jahren, habe ich hier, glaube ich, abgetragen. Genau war das so und ist auch heute noch so. Aber die Ausschläge sind zuletzt ruhiger geworden, vor allem bei Bitcoin. Der Markt entwickelt sich weiter mit mehr institutionellen Anlegern. Die Vola ist immer noch da, die ist auch immer noch hoch, aber nicht mehr so völlig unberechenbar. An der Stelle ist mein wichtigster Punkt.
Ja, da möchte Rainer genau was zu wissen. Steht denn diese hohe Vola nicht im Widerspruch zur Funktion als Wertspeicher beim Bitcoin?
Also ich würde sagen, das widerspricht sich nicht, denn am Ende ist ja der Preis eine Funktion aus Angebot und Nachfrage und aus, vor allem beim Geld, aus Vertrauen, dass die Marktteilnehmer eben diesen Wert jetzt, diesem Geld, dieser Geldeinheit entgegenbringen. Und ich glaube nicht, dass sich das widerspricht, sondern ich glaube, es sind zwei Seiten einer sehr ähnlichen Medaille. Also ja, wir haben 21 Millionen Euro als obere Grenze. Und ja, wir haben eine hohe Volatilität, weil eben die Nachfrage das Angebot so stark schwankt. Aber ich glaube nicht, dass sich das widerspricht.
Ja, man kann das ja ganz gut auch analysieren anhand historischer Daten. Wie wirkt sich eine Beimischung von dem Bitcoin auf die Volatilität und auf die maximal möglichen Verluste in der Phase aus und auf die Rendite? Und da sieht man schon, dass da steigt die Vola erheblich, dafür steigt aber auch die Rendite. Sprich, mit Nerven erkauft man sich ein bisschen mehr Rendite. So würde ich das jetzt aus der Portfolio-Allokationssicht sagen.
Unbedingt. Also dem stimme ich voll zu und ich habe auch tatsächlich dazu ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich will auch auf Kryptowährungen im Portfolio jetzt nochmal näher eingehen. Wir hatten uns nämlich gefragt, genau das, was die Edda gerade gesagt hat, wenn ich ein verhältnismäßig konservatives Wertpapierportfolio habe und hier wurden jetzt mal ein Portfolio analysiert mit 40% Anleihen und 60% Aktien. Alles in US-Dollar, aber ich glaube, das kann man übertragen auch auf Euro. Wenn ich mir jetzt da vorstelle, ich hätte 1, 3, 5% Krypto, wir haben Bitcoin genommen für unsere Analyse in meinem Portfolio. Wie verändern sich dann Renditen und Risiken in so einem Portfolio? Und genau das, was die Edda sagt, sieht man auch hier in meiner kleinen Analyse, die ich mitgebracht hatte. Also, wenn ich hier dieses 60-40% Portfolio anschaue, dann habe ich da eine annualisierte Rendite von ungefähr 6% gehabt auf die letzten 5 Jahre betrachtet und eine Vola von 11. Und wenn ich das vergleiche mit einer Strategie mit ungefähr 5% Bitcoin-Anteil, dann komme ich hier auf eine deutlich erhöhte Rendite und auch auf eine erhöhte Volatilität. Also ich glaube, Krypto sollte auf gar keinen Fall ein Ersatz sein für eine profunde Investmentstrategie. Tatsächlich treffe ich in der Kryptowelt immer wieder auch auf Anleger, die sagen, ich habe meine ganzen Aktien, meine ETFs verkauft und ich mache jetzt nur noch Bitcoin. Da bin ich nicht so ein großer Fan davon. Ich plädiere immer sehr stark dafür zu sagen, okay, als eine kleine Beimischung ist das super spannend, weil es ist wenig korreliert zu anderen Assetklassen, zu Aktien, zu Gold oder zu Anleihen und verbessert die risikoadjustierte Rendite. Aber bitte auf gar keinen Fall alle Eier in ein Körbchen. Das ist, glaube ich, eine Börsenweisheit, die auch an dieser Stelle und vielleicht auch ganz besonders an dieser Stelle gilt. Und wenn man sagt, ich finde das spannend und vor allem, ich glaube auch, dass diese Technologie, die wir vorhin besprochen haben, wenn ich sage, das hat Potenzial und da möchte ich eben mit dabei sein, dann ist ein Investment in einen kleinen Kryptoanteil, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Möglichkeit.
Hier gibt es noch eine Ergänzung von Christian, der sagt, man sollte auch bedenken, dass junge Assets schon immer eine hohe Volatilität gehabt haben. Vielleicht mal als Anregung auch dann einfach mal die Kurve von Apple in den ersten Jahren über die Vola-Kurve von Bitcoins zu legen, könnte sehr ähnlich verlaufen. Ja, so habe ich das auch noch nicht gesehen, ja, das anzunehmen.
Ja, spannend. Ja, finde ich auch einen sehr validen Punkt. Genau, wenn man also sagt, da will ich dabei sein, dann ist das, glaube ich, was auf jeden Fall eine valide Strategie ist. Wichtig ist, dass man aufpasst, wenn man also sagt, okay, ich investiere jetzt in Kryptowährungen, dann gibt es da die ein oder andere Hürde, vielleicht sogar Falle, auf die man aufpassen darf. Dass man da eben nicht in die Falle reintritt. Die Technologien sind teilweise nicht ganz trivial. Also, dass man sich da das richtige Wallet aussucht, die richtige Börse aussucht, ist nicht so einfach. Vieles davon ist technisch und fehleranfällig. Und tatsächlich, Edda, ich würde mich interessieren, ob das bei euch so ist, aber bei mir ist es relativ viel so, wir haben eine Telefonnummer, bei der man anrufen kann und Fragen stellen kann zu unseren Produkten, aber da kommen halt auch eine Menge andere Fragen. Und das passiert mir immer wieder, dass ich Anleger am Telefon habe, die auf irgendwelche Phishing-Themen im Bereich Bitcoin reingefallen sind und dann irgendeine Mail oder WhatsApp bekommen haben und dann angefangen haben, Geld irgendwo hin zu überweisen, wo ich schon dann nach 2 Minuten des Gesprächs merke, ich, oh shit, das Geld ist wahrscheinlich weg und dann kann ich nur an die Verbraucherzentrale verweisen. Geht euch das auch so? Habt ihr das auch viel auf eurer Hotline?
Ja, ziemlich viel und es gibt auch sehr viele Fälle von Scams, wenn Profile kopiert werden und die Leute über Social Media, vermeintliche Social Media Personas, auch von mir selbst oder von der Börse, in Gruppen reingetrieben werden und auf Plattformen gezogen werden und klar, das Geld ist weg.
Ja, also ich glaube, dass dieser Kryptobereich, der ist dafür schon prädestiniert. Da gibt es viele schwarze Schafe, also man muss da aufpassen. Was auch nicht ganz trivial ist, ist das Thema Steuern. Also im Gegensatz zu Wertpapieren ist es, wenn man direkt in Bitcoin oder Ethereum investiert, halt nicht so, dass der Anbieter, die Börse, einem die Steuerthemen direkt abnimmt, sondern man muss die in der eigenen Einkommensteuererklärung angeben. Das ist vielleicht für den einen oder anderen gar kein Problem, aber für manche dann doch nervig und auch mit Unsicherheiten behaftet. Und dann zu guter Letzt tauchen diese Produkte dann nicht im persönlichen Portfolio-Management auf. Wenn ich also mein Depot eigentlich zum Beispiel, meinst du es bei der ING DiBa, wenn ich jetzt da Bitcoin kaufen würde, dann wäre der halt bei irgendeiner Börse und dann hätte ich halt das nicht in meinem Portfolio überblickt. Das würde ich anstrengend finden. Ich finde es angenehm, wenn ich das alles auf einen Blick habe. Das wären so Schwierigkeiten oder Hindernisse, über die man stolpern kann im Kontext Investments in Krypto. Und da haben wir bei Next Assets uns eine Lösung überlegt, wie das alles viel, viel einfacher und vor allem sicherer gestaltet werden kann, indem wir Kryptowährungen als Exchange-Traded Products, also als ganz normale Wertpapiere für die Investoren zusammenstellen. Und das funktioniert so, dass diese Wertpapiere eben zu 100% mit Kryptowährungen hinterlegt werden. Das heißt, wenn die Ada also bei mir von diesen Wertpapieren, welche ich kaufe, zum Beispiel im Gegenwert von 0,1 Bitcoin, 10.000 Euro ungefähr, in dem Moment, wo sie das kauft, drehe ich mich um und kaufe auch 0,1 Bitcoin für sie, lege diesen Bitcoin in ein sicherheitsübereignetes, super sicheres Wallet. Dieser 0,1 Bitcoin, der wird sogar rechtlich abgetreten. Also das ist eine richtige Sicherheitsübereignung an einen Treuhänder. Und das Wertpapier wird sich vom Wert her immer genauso entwickeln wie genau dieser 0,1 Bitcoin. Das heißt, sie ist dann in Bitcoin investiert und kann das machen über eine Wertpapier-Kennnummer in ihrem bestehenden Depot, vielleicht auch bei der ING DiBa oder bei der Consors oder wo auch immer. Und so machen wir es super einfach, bei Kryptowährungen dabei zu sein, ohne dass da irgendwas schiefgehen kann, dass da Sicherheitsrisiken auftauchen, dass man seinen Private Key verliert, die Börse gehackt wird oder sonst irgendetwas. Das sind also vollständig in den Wertpapiermarkt integrierte Produkte und, glaube ich, ein sehr, sehr einfacher und sicherer Weg, in das Ganze einzusteigen. Spannender weiterer Punkt ist, dass die auch steuerlich relativ einfach sind, denn es ist so, weil das Wertpapiere sind, wird die Steuerkomponente auch durch die Depotbank mit abgebildet. Und in diesem speziellen Fall, so wie wir das machen bei Next Assets, sind die Produkte sogar, wie Sie das vielleicht auch von Xetra Gold kennen, nach einem Jahr steuerfrei, einkommensteuerfrei. Kapitalsteuer fällt gar nicht an, weil wir die Produkte so aufgesetzt haben, dass Sie als Investor oder in meinem Beispiel von vorhin, die Ada als Investor, zu jedem Zeitpunkt, wo sie das Gefühl hat, jetzt ist es soweit, kann sie sagen, ich möchte, dass mein 0,1 Bitcoin, den ich gekauft habe, jetzt nicht mehr bei Next Assets ist, ich will das Wertpapier nicht mehr, bitte schickt mir den 0,1 Bitcoin auf mein Wallet und hier ist die Wallet-Adresse. Da gibt es ein Formular auf unserer Webseite, wenn sie mir das ausfüllt, dann bekommt sie das Wallet, den Bitcoin in ihr Wallet geliefert und da das geht, sagt das Finanzamt, wir behandeln diese Wertpapiere wie einen Rohstoff und dann sind sie nach einem Jahr einkommensteuerfrei. Auch an der Stelle, ich bin kein Steuerberater, sprechen Sie es nochmal durch. Nichtsdestotrotz ist das die steuerliche Gesetzgebung an der Stelle. Also ein super spannendes Papier, ist ein Prozess, den man vielleicht auch von Xetra Gold kennt, da ist es ganz genauso.
Ja, das hat auch Rainer gerade angemerkt, dass die nicht steuerfrei werden, die ETPs. Also es ist wirklich so, in dem Augenblick, wo es Zauberwort hier ist, auslieferbar. Und das sind jetzt nicht nur eure, aber es sind ein paar wenige von den anderen Anbietern auch. Aber tatsächlich, das ist so quasi der Schlüsselbegriff da, dass die Steuerregel auch gilt in dem ETP-Bereich. Und vielleicht noch eine andere Frage von Konrad, der wollte wissen, ob das ETFs wären. Vielleicht ganz schnell von mir in zwei Sätzen die Ergänzung. Wir haben hier nach dem EU-Steuerrecht, darf es keine Fonds geben, die nur ein Wertpapier enthalten. Deswegen ist es einfach in Europa nicht möglich. Also wenn man oft hört in den Medien, dass in den USA diese Bitcoin-ETFs so durch die Decke schießen, das ist von der Konstruktion gar nichts anderes. Es ist halt nur rechtlich. In dem Fall geht es ein bisschen andersrum. Dafür sind sie halt hinterlegt. Und dazu möchte Christian jetzt wissen, ob er als Anleger die Hinterlegung überprüfen könnte.
Kann er? Zum Beispiel, also bei uns zum Beispiel, wir schließen quasi pro ISIN diese entsprechenden Verträge ab und veröffentlichen die Verträge auch. Mhm. Genau, das also kann man sich angucken. Und obendrein gibt es halt bei den, ich sag mal, seriösesten Emittenten, hoffentlich zählen wir da auch dazu, gibt es einen, wird noch eine dritte Partei mit eingebunden, die das täglich überprüft und die auch mit ihrem Namen dafür gerade steht und vertraglich dazu verpflichtet ist und auch die Haftung dafür übernimmt, dass da die Beträge passen.
Und dann passend dazu möchte Katja wissen oder befürchtet Katja, dass bei ETPs doch Totalverlust bestünde. Ich vermute, sie bezieht sich hier auf das Emittentenrisiko. Vielleicht magst du dazu was sagen.
Ja, genau. Also das Thema Totalverlust. Also natürlich ist es so, wenn Bitcoin übermorgen 0 Euro wert ist, dann erlebt man einen Totalverlust und davor schützt auch der ETP nicht, davor schützt auch das Direktinvestment nicht. Also das kann passieren, wenn man in Kryptowährungen investiert. Das kann aber auch passieren, wenn man in Aktien investiert. Das haben wir alle bei Wirecard gesehen. Also das kann sein. Das Emittentenrisiko, was du gerade schon angesprochen hattest, Ella, das hat die Katja,
Katja, ja.
genau, hat die Katja genau den Finger in die Wunde gelegt. Und damit sie nicht das Emittentenrisiko hat, damit sie das nicht hat, macht man diese Sicherheitenkonstruktion, wo in dem Moment, wo die Katja unsere Papiere kauft, den Gegenwert von einem Bitcoin, kaufe ich diesen Bitcoin auch, lege den in den super sicheren Tresor, mache die Abtretung und dann achtet der Treuhänder darauf, dass ich da auch nicht rangehen kann in der Zwischenzeit als Emittent. Also das ist bombensicher, da geht nichts schief.
Danke dafür. Ich möchte Dirk wissen, ob der Bitcoin an sich, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, ob der hackbar wäre. Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage, die bekommen wir immer mal wieder gestellt. Das Charmante an Bitcoin sowie auch an den anderen Kryptowährungen ist ja, dass durch diese Dezentralität Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Netzwerkteilnehmern darauf achten, dass es das eben nicht passiert. Und dass da jemand das schafft, das zu hacken, das sieht die Community als sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Denn wenn das hackbar wäre, dann glaube ich nicht, dass ein Unternehmen wie BlackRock, die würden das erkennen und dann würden die da nicht investieren und reingehen. Oder auch die amerikanische Regierung würde das erkennen und dann nicht investieren oder reingehen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Indiz dafür, dass eine Menge kluge Menschen das nicht für hackbar halten und da schließe ich mich an.
Bei den amerikanischen Regierungen bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, was die noch machen oder nicht machen, aber auf jeden Fall bei BlackRock. Und müsste man vielleicht auch noch dazu sagen, dass diese ETPs überhaupt institutionellen Investoren erst ermöglicht haben, zu investieren, weil die konnten sich, also wenn man hier als Versicherung, als Treasurer in sowas investieren will, konnte man sich schlecht ein Wallet aufmachen, sondern das geht eigentlich erst mit diesen hochregulierten Papieren. Noch eine Frage zum Bitcoin. Wie viel von den 20 Millionen sind inzwischen schon ausgegeben, will der Tom wissen?
Also es gibt noch ungefähr 2 Millionen Bitcoins, die noch gemeint werden können. Ich denke, das ist wahrscheinlich die Frage. Und ich glaube, es ist das Jahr 2140, wo der letzte gemeint werden wird.
Okay. Dann zurück zu eurem Produkt, zu eurer Frage, wie hoch sind die Gebühren bei euch?
Bei uns sind die Gebühren 1% pro Jahr und die werden automatisch sozusagen einbehalten. Das heißt, wenn die Ada ihren ein Zehntel Bitcoin ein Jahr lang hält und der Bitcoin sich nicht bewegt, dann hat sie nach einem Jahr nicht mehr 0,1% nicht mehr 0,1 Bitcoin Anspruch und Gegenwert, sondern nur noch 1% weniger, also nur noch 0,099.
Also bei euch verkleinert sich der Anteil des ETP-Vermögens, also den am einzelnen Anteil, verkleinert sich quasi mit den Gebühren dann auf ein Jahressicht. Okay, vielleicht von mir jetzt hier noch eine kleine Einordnung, sollte man sich immer bewusst machen. Natürlich ist ein ETP immer ein indirektes Investment im Vergleich zu einem direkten, dass man den Bitcoin selbst kauft. Die indirekten Investments haben den Nachteil, dass sie in der Regel alle meistens mit Kosten verbunden sind, mit laufenden Kosten. Aber, und das sollte man sich auch immer noch mal bedenken, sie haben der Luxus von einem ETP ist, dass er so transparent und so flexibel gehandelt wird und zu so geringen Gebühren wie ein ETF auf Xetra. Und sie haben ganz andere Handelsspannen in diesen Papieren, als sie das jetzt in einer richtigen Kryptowährung haben. Also ich würde mir einfach mal die Handelsspannen angucken, einen Coin oder einen Bruchteil von einem Coin irgendwo zu kaufen, also der Unterschied zwischen Kauf und Verkauf, das sind ja auch Kosten, versus eben den laufenden Kosten. Das muss man einfach im Einzelfall erwägen.
Hätte ich nicht schöner sagen können, Ella. Genau.
Und dann möchte David noch was wissen zum Mining. Wie bewertest du das Mining von den Bitcoins im Hinblick auf den Energieverbrauch? Ist das nicht kritisch zu sehen?
Ja, also das ist natürlich eine sehr spannende Frage und ich glaube, dass es da auch eine Menge an Diskussionen gibt, auch eine Menge Bewegung in der ganzen Branche und auch im Bitcoin-Netzwerk, energiesparendere Varianten oder Möglichkeiten oder Wege in Zukunft einzuschlagen. Ich glaube, dass man da auch einen sehr, sehr guten Weg ist.
Das ja, beurteile ich auch so. Aber es ist immer noch, es ist, sollte man schon im Hinterkopf haben, dass es eine sehr energieintensive Ressource ist. Eine Währung, eine ressourcenintensive Währung. Rainer merkt noch an, dass die Quantencomputer doch ein Risiko sein könnten. Wie siehst du das? Hast du da eine Meinung zu?
Ja, auch da glaube ich, dass das Netzwerk für das Problem eine Lösung finden wird. Da wird schon super viel dran gearbeitet und da stelle ich mich nochmal auf den Standpunkt von vorher. Wenn ich mir schaue, wer da alles investiert ist, wenn die sagen, sie investieren trotzdem, dann schließe ich mich da an.
Okay, und Vincent und Katja haben nochmal konkrete Frage, ganz praktisch. Wie unterscheidet sich denn euer ETP von den anderen, die es sonst so gibt, etwa der von CoinShares, der ja jetzt ein bisschen günstiger ist?
Ja, also ich habe, glaube ich, meine Folie zu den Shareholdern übersprungen. Max Assets ist gegründet aus dem Bankensystem in Europa und die Teilhaber an Max Assets, das sind zum Beispiel die Bank von Tobel, die Bank Bergos, die Flatex, auch die Deutsche Börse über ihre Tochter 360T, haben sehr, sehr stark darauf geachtet, dass an all den vielen kleinen Stellen, wo man bei der Erstellung von so einem Produkt den einfachen und billigen Weg gehen kann oder den sicheren, etwas längeren, etwas komplizierteren, aber sichereren Weg, das sind an jeder einzelnen Abgabelung sind wir den sichereren Weg gegangen. Das heißt, unser Papier ist in Deutschland gelistet, in Deutschland von der BaFin genehmigt und vor allem sind auch die Kryptoassets auf der Sicherheitsinfrastruktur der deutschen Börse bei der Crypto Finance verwahrt. Und da sind wir das einzige Produkt, was diese Sicherheitsaspekte so in der Form ausgestellt hat.
Also etwas mehr laufende Kosten dafür, aber mehr Sicherheit. Der andere Aspekt, naja, den ich definitiv, ja?
Also wir sind auf gar keinen Fall das teuerste Produkt, sondern wir sind da im guten Mittelfeld. Also es gibt auch eine Menge Anbieter, die deutlich teurer sind als wir und eine deutlich niedrigere Sicherheitseinstufung haben. Die Produkte sind allerdings älter und damals hat der Regulator noch Sachen durchgewunken, die halt jetzt nicht mehr durchgewunken werden und die deutsche Börse als Teilhaber auch gar keinen Fall durchgewunken hätte.
Ja, Beispiel ist ja der erste Bitcoin-ETP, den es überhaupt gab, von inzwischen heißen sie, glaube ich, Bitwise. Der kostet 2,5%, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und klar, aber ich glaube, der ist so ein bisschen die Gewöhnung drin. Also der ist eigentlich auch mit der größte, aber war halt der erste. Da sind sehr viele Investorinnen und Investoren drin, die jetzt vermutlich nicht wechseln in ein billigeres Angebot. Aber ich finde einen zweiten Punkt noch sehr, sehr wichtig. Den sollte man nochmal hervorholen. Es gibt diese zwei Punkte. Das eine ist eben die, wie soll ich sagen, das Backing der Anbieter. Also wie sicher ist das Produkt an sich? Der zweite ist das mit der Steuerfreiheit und dieser Aspekt der Auslieferbarkeit, den erfüllen einige, aber wirklich die Mehrheit nicht.
Ja, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, ne? Also diesen Prozess vorzuhalten und im Zweifel auch umzusetzen, das ist halt kompliziert und zig Seiten an Text, die von unserer Seite, die wir als Next Assets dann mit unseren Verwahrern und mit der BaFin ausgehandelt haben, das ist einfach nicht einfach und dadurch wird das Produkt komplexer und dadurch wird es vielleicht auch nochmal ein bisschen teurer.
Dann raus, vielleicht
hinten raus, wenn man dann aber dafür die Steuern nicht zahlen muss, ist, glaube ich, immer noch ein sehr, sehr gutes Investment an der Stelle, halt sich lieber für einen ETP zu entscheiden, der eben diese Auslieferungsoption am Ende auch anbietet.
Also hängt wie so oft bei Geldanlagethemen ganz davon ab, was der Sinn ist des Investments. Will man das haben, um so ein bisschen rumzuspekulieren? Ja. Ist das was gänzlich anderes, als wenn man das als Portfolio-Beitmischung für die langfristige Geldanlage in seinem Depot einsetzen will?
Das
Vielleicht nochmal
stimmt.
abschließend, ganz praktisch, Michael will jetzt nochmal wissen, wie sich der ETP von der Investition in Bitcoins zum Beispiel bei Scalable oder Trade Republic unterscheidet, weil da kann ich ja auch einfach Bitcoins kaufen.
Genau, also es ist einfach eine andere Asset-Klasse an der Stelle. Bei Scalable und Trade Republic haben wir das, was die Edda vorhin gesagt hat, in den Kosten. Also vergleicht mal die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufpreisen. Da geht's halt, investiert man da eben direkt in Bitcoin oder in Ethereum. Und dann ist auch da die spannende Frage, wo werden die denn verwahrt und was passiert im Insolvenzfall? Was passiert im Insolvenzfall von Trade Republic mit den Bitcoins? Sind die sicherheitsübereignet? Und das ist wichtig, dass man sich das anguckt.
Danke dafür. Da, David fragt nach WKNs von diesen ganzen Sachen, die wir genannt haben. David, ganz einfach, geh auf die Suche, börsefrankfurt.de im Bereich ETPs, also suche dann hinten die ETNs und da kannst du sie alle auflisten lassen. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir um die 10, glaube ich, momentan zum Bitcoin im Handel. Ganz einfach zu finden. Und ich schicke auch mit der Mail, mit der Aufzeichnung zu dieser Session an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, schicke ich auch mal einen Link in die Suche mit und auch nochmal einen Link zu euren Produkten.
Super, vielen Dank.
Super. Ist jetzt hier noch eine Frage? Das wäre genau der Moment, die Frage an Vera zu stellen. Sieht nicht so aus. Dann danke ich dir für deine Zeit und diesen echt super Überblick, gerade wenn man noch nicht so vertraut ist mit dem Thema. Es gibt auch eine Studie. Ich kenne jetzt zwei Studien, die das auch untersucht haben, was eine Beimischung mit der Portfolioaufteilung macht, also mit den Risikofaktoren und mit der Rendite. Da kann ich auch noch mal Links mit zuschicken, wer sich da ein bisschen mehr mit befassen möchte. Und dann sind wir am Ende. Danke dir, Vera, für deine Zeit und alles Gute mit eurem Angebot.
Vielen Dank, liebe Anna, dass ich da sein durfte. Wiedersehen.